O Heiland, reiß die Himmel auf. Es gibt schönere Adventslieder als dieses, soll man sagen, verzweifelte Lied in Moll. Ich kenne nur noch ein weiteres in Moll, das mit Ernst, o Menschenkinder. Sonst sind unsere Adventslieder in fröhlich Dur gestimmt. Tochter Zion, freue dich und Hosianna, Davids Sohn. Vor 400 Jahren Friedrich von Spee, der Verfasser dieses Liedes, ein Düsseldorfer, Köln. In Köln aber geprägt, aufgezogen und Jesuit gelernt. Katholischer Priester, reist durch die Lande als Volksseelsorger und predigt gegen den wahnsinnigen Hexenwahn an. Wirklich wahnsinnig. Man schätzt, dass in 300 Jahren, so noch bis Anfang des 19. Jahrhunderts, gut eine 500.000 Frauen im Lande als Hexen verbrannt sind, unschuldig. Furchtbare Hintergründe, in die er Einblick bekommt, und schonungslos brandmarkt er die Schuld der Fürsten und der Christen damals. Und er verausgabt sich in seiner Aufgabe. Im Dreißigjährigen Krieg kümmert er sich im Chaos um die Schwerverletzten und die Sterbenden, betreut er. Die fiebrige Pestseuche rafft die Menschen dahin. Ein Drittel aller Bewohner Europas kommen ums Leben. Krieg. Als er in Trier seiner Aufgabe nachgeht, infiziert er sich selbst und stirbt 44 Jahre alt. O Heiland, reiß die Himmel auf. Beim Propheten Jesaja steht es schon. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Man müsste das jetzt in Kiew singen und in Lemberg und in Mykolaiv und. Angesichts der Ungerechtigkeiten dieser Welt, der zum Himmel schreienden Ungerechtigkeiten, was soll man da predigen? Zwei Frauen haben wir jetzt gehört. Eine Hanna, sie heißt hier wohl nicht Hanna, sondern Brigitte, aber hat der Hanna die Stimme geliehen. Einer Mutter im Alten Testament mit einem Problem, sie ist kinderlos. Und dann geschieht das Wunder, auf ihr Gebet hin bekommt sie einen Sohn, den kleinen Samuel, und sie bringt ihn zum Priester Eli in die Stiftshütte. Er soll Gott geweiht sein. Und Samuel wird dann der letzte der großen Richter und bereitet den Propheten den Weg. Und dann ihr Lobgesang. Haben wir es mitbekommen, welche revolutionäre Inhalte? Erstaunlich. Die Verachteten kommen zu Ehren, die Zurückgesetzten, Erniedrigten und Hilflosen, um die kümmert sich Gott, und die Mächtigen werden entthront. Und dann Jahrhunderte später, ein 16-jähriges Mädchen, geschätzt Miriam, Maria, ach die uns so bekannte Maria. Beide haben etwas gemeinsam. Die eine ist schon Mutter, die andere soll es in 9 Monaten werden. Und ihre Söhne sollen in Gottes Volk eine wichtige Aufgabe haben. Der eine als Rechtsprechender und Führer des Volkes in grauer Vorzeit und der andere als der Erlöser der Welt. Erstaunlich sind die Parallelen in diesen beiden Lobgesängen. Das muss also die frühe Christenheit gekannt haben, das Lied der Maria. Nein, das Lied der Hanna. Und dann hat Maria es mit angestimmt und hat die Gemeinde es zu Ehren der Maria mit hineingesungen. Revolutionäre Lieder in der Adventszeit, ungewohnt. Und dann noch von Frauen. Frauen machen ja heute Revolution. Maria 2.0 vor 2-3 Jahren in und um Köln und in Düsseldorf. Nein, wir geben uns damit nicht ab, dass wir keine Rolle spielen sollen. Wir setzen uns ein dafür, dass wir gleiches Recht bekommen und Zugang zu den Ämtern in der Kirche mit gutem Recht. Abschaffung des Pflichtzölibats, Zugang zu allen Ämtern. Die Wirklichkeit von heute muss sich widerspiegeln in unseren Kirchenordnungen. Maria 2.0 nannten sie sich, wohl als Kontrast zu der angeblichen Maria 1.0 vor 2000 Jahren, von der man ja meint, das sei die stillschweigende, immer daneben sitzende und die nur zuhört. Das mag daran liegen, dass man die Marien im Neuen Testament durcheinander bringt. Es gibt 6 von ihnen. Es reicht, wenn wir 3 kennen. Aber wenn wir diese 3 untereinander mixten, dann kommt da ein ziemliches Monstrum bei raus. Ich habe mal eine Bibelarbeit von einer eifrigen älteren Frau gehört, die sich eifrig mühte, doch die Maria darzustellen. Und dann gerät nun alles durcheinander. Da war es die Mutter Jesu, dann die Maria Magdalena und auf einmal die Schwester vom Lazarus. Alle hießen Maria. Aufpassen, man muss schon genau gucken, von welcher Maria reden wir hier. Ja, da gibt es die eine, die sitzt schweigend zu den Füßen des Herrn und hört auf seinen Lehrvortrag, während ihre Schwester, die Martha, in der Küche sich darum kümmert, dass die 12, die jetzt im Hause sind, beim Lazarus, was zu essen kriegen. Das ist die schweigende Maria, die nur zuhört. Die Maria Magdalena, oh, die erste Pastorin bitte, die erste Verkündigerin, die hatte was drauf. Geht zu den Jüngern und sagt, ihr habt's verpennt. Und ich muss euch sagen, der Auferstandene, die erste Verkündigerin, Maria Magdalena, die aus Magdala, aber hier geht's um die Mutter Jesu. Und das ist also eine 16-, 17-Jährige, die macht den Mund ziemlich auf, ne? Revolution. Was ist das? Wie soll man das ernst nehmen? In der damaligen Zeit. Also, man muss wissen, Armut, Hunger und Ungerechtigkeit herrscht im Lande. Eine brutale Besatzungsmacht. Wer sich widersetzt, kommt ins Arbeitslager und wer Widerstand leistet, wird gekreuzigt. Unmögliche Verhältnisse. Nicht ganz offener Krieg, aber grausam. So, und da lebt ein 16-, 17-jähriges Mädchen im Hinterhof Israels in Nazareth, einem Kaff im Norden. Und eines Tages steht ein Mann in der Tür, der sich vorstellt als Gottes Bote und teilt ihr mit, sie würde etwas Unglaubliches erfahren. Was er ihr sagt, ist eine Zumutung. Sie wird den Erlöser der Welt zur Welt bringen. Große Dinge hat er an mir getan, singt sie daraufhin in Luthers Übersetzung. Man könnte in Deutschen sagen, ja, ein starkes Stück. Wirklich ein starkes Stück. Denn von nun an lebt sie unter dem Verdacht der Stande. Ein junges, unerfahrenes Mädchen wird schwanger und sie weiß nicht von wem. Das muss man erst mal mitgemacht haben. Gottes Wille soll an mir geschehen, sagt sie. Was für ein Advent. Nicht gemütlich im Kerzenschein, sondern wirklich ein Abenteuer. Advent heißt Ankunft, im Englischen Adventure, und das heißt adventliches Abenteuer. Abenteuer nennen wir bei uns fröhliche Angelegenheiten. Wirklich ein Abenteuer, das hat's in sich, was diese Maria da durchmacht. Da macht sie sich auf den Weg zu ihrer Tante Elisabeth nach Jerusalem. Sie erfährt, als sie da ist, ach, meine alte Tante wird auch Mutter. Ja, ihr ist das prophezeit worden über den Zacharias, über ihren Onkel. Und ja, und dann gibt es ja diese Lobgesänge im Lukasevangelium, die 4, die in die Liturgie zu Advent und Weihnachten eingegangen sind. Da ist ja auch der Lobgesang des Zacharias, Onkel von dieser Maria, Mann der alten Elisabeth. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, er hat besucht und erlöst sein Volk. Da steckt auch Revolution drin. Und dann gibt es dieses kurze, gegrüßt seist du Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesu. Das ist katholisch erweitert, in der Bibel steht es nicht so, aber ich habe es im Ohr, weil ich in der Grundschule viel mit meinen katholischen Mitschülern und Zeitgenossen zu tun hatte. Und einer hat das dann nicht so geschnallt und hat gesagt, gegrüßet seist du Maria voll der Knaben. Aber es war nur ein Knabe drin. Es heißt, du Begnadete. Du Begnadete. Das singt oder spricht die Tante gegenüber der kleinen Nichte aus. Der Herr ist mit dir. Und wir beide machen Erstaunliches mit. Gott tut Wunder an uns. Da bleibt sie nun da 3 Monate nach einer Dreitagesreise. Und in der Zeitung wird gestanden haben, ja, Mädchen vom Lande besucht Großtante vom Priesteradel. Gemütliches Familientreffen in Jerusalem. Bei Johann Eckart um 1600 gibt es ein Lied, das kennen Choristen wahrscheinlich. Übers Gebirg Maria geht zu ihrer Bas Elisabeth. Sie grüßt die Freundin, die vom Geist freudig bewegt Maria preist und sie des Herrn Mutter nennt. Maria ward fröhlich und sang, mein Seel den Herrn erhebet, mein Geist sich Gottes freut. Er ist mein Heiland, fürchtet ihn. Er wird allzeit barmherzig sein. Und dann Johann Eckart, was bleiben wir daheim zu Haus, lasst uns auch aufs Gebirge gehen. Da eins dem anderen spreche zu, des Geistes Gruß, das Herz auftu. Es soll uns also das Herz aufgehen. Und Hände und Füße in Bewegung setzen, damit Herz und Mund und Tat und Leben von Christus Zeugnis geben, nach Bachs Kantate 147. Dietrich Bonhoeffer in seiner Auslegung des Magnificat. Groß preist meine Seele den Herrn. Jetzt habe ich natürlich noch vergessen, das Nunc Dimittis. Der greise Simeon, der betet, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Dietrich Bonhoeffer zum Magnificat. Es ist das Lied, das leidenschaftlichste, wildeste, man möchte fast sagen, revolutionärste Adventslied. Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie auf Bildern sehen, sondern die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier singt und spricht. Ein hartes, starkes, unerbittliches Lied von stürzenden Thronen und gedemütigten Herren dieser Welt, von Gottes Gewalt und von der Menschen Ohnmacht. Ach, ist das Maria? Ich weiß, wir Evangelischen, wir haben es nicht so mit der Maria, ne? Weil wir so die Himmelskönigin, die Hochwohlgeborene, nicht so ganz akzeptieren. Ne? Das ist sie auch hier gar nicht. Es gibt nun vieles aus der Tradition, die da entstanden ist. Nicht die Himmelskönigin im Glorienschein. Aber noch zu Luthers Zeiten war der Feiertag Mariä Verkündigung am 25. März ein evangelischer Feiertag, von Luther hochgeschätzt. Ja, man kann ja die Mutter Jesu nicht aus der Heilsgeschichte ausblenden. Da haben wir also Nachholbedarf. Man muss ja nicht gleich auch noch Maria Empfängnis feiern, was darauf zurückgeht, dass 1870 im Ersten Vatikanischen Konzil beschlossen wurde, von nun an sagen wir auch Maria selbst sei ohne Erbsünde geboren worden. Hat sich da der Papst damals einfallen lassen. Mit eine Ursache für die Abspaltung der Altkatholischen, die das dann nicht mehr mitgemacht haben, diese seltsamen Dogmen, die man einfach so verfügt, dass dann der Joachim und die Anna, die Eltern der Maria, ist ja auch ganz schön, wenn man Joachim heißt, wie unser derzeitiger Geschäftsführer bei uns im Weltersbachtal. Aber das ist Ergänzungsfantasie, die spielt keine Rolle. Aber dieses Lied, das ist Revolution. Bei Manfred Siebald liest man und singt man, in der Kinderarbeit haben wir es begeistert gesungen. Alle schauen auf das große Tor, denn wenn er kommt, dann kommt er sicher hier. Nur die Dummen und die Kleinen stehen an der Hintertür. Aber Gott kommt durch die Hintertür. Nicht im übertragenen Sinne. Er kehrt alle unsere Maße um. Ein unscheinbares Mädchen, die Mutter Jesu. Die Throne stürzen, die Herren dieser Welt hier unten werden ausgetauscht gegen die von oben. Ja, man möchte sagen, ja schön wär's. Aber so ist das bei den glaubenden Leuten, die glauben gegen die Verhältnisse an und singen gegen die Verhältnisse an. Die sehen hinter allem, was wir sehen und erleben, noch eine andere wahre Geschichte im Hintergrund. Und das ist die wahre Geschichte. Es gibt da im Radio morgens um 9 bei Klassikradio diese Sendung, wo jemand dann immer erklärt, was die wahre Geschichte ist gegen alle unsere Missverständnisse, wie sich das nun wirklich verhält. Die wahre Geschichte ist, dass neben allem, was wir sehen, erleben und hören, eine andere Wahrheit, die wirkliche wahre Geschichte in der Welt da ist. Gottes Barmherzigkeit setzt sich durch. Die Macht der Liebe besiegt die Liebe zur Macht. Besiegt die Liebe zur Macht. Ja, ich weiß, Ukraine und Putin, in diesem Jahr klappen die Adventspredigten nicht so ganz. Aber wenn hier gesungen wird, die Giganten der Zerstörung werden aus ihren Positionen gestoßen. Wer angewiesen ist auf Gottes Gerechtigkeit, der wird ermutigt. Ja, das ist nicht die Maria aus der darstellenden Kunst, was die da singt. Das ist die Jeanne d'Arc, unerbittlich, die Vorkämpferin der Freiheit in Frankreich. Luther 1520 in seiner Magnificat-Auslegung. Der da mächtig ist, damit nimmt sie alle Macht und Kraft allen Kreaturen und gibt sie allein Gott. Eine große Kühnheit von solch einem jungen kleinen Mägdlein, Verzeihung, das lacht Luther über diese Maria, die darf mit einem Wort alle Großtätigen kraftlos machen, alle Weisen zu Narren, alle Berühmten zu Schanden und allein dem einzigen Gott alle Macht, Tat, Weisheit und Ruhm zu eignen. Luther war damals schwer angefochten, 1520, 3 Jahre nach dem mutigen Protest. Arbeitet er an der Übersetzung des Neuen Testaments. In schweren Konflikten, ja sogar in Lebensgefahr und auf der Wartburg von Kurfürst Friedrich dem Weisen in Schutzhaft genommen, der seine schützende Hand über ihn hält. Er hat sich wohl da wiedergefunden bei der Auslegung in seiner Situation. Die Mächtigen beherrschen das Feld und haben das Sagen, aber der große Umsturz, der geschieht ja gar nicht. Oder zumindest ganz selten. Und wir erleben in der Weltgeschichte immer, dass Umsturz ist eine Art Wachablösung, dass eine neue Ungerechtigkeit eintritt. Die Unterdrückten und Unterdrücker tauschen einfach ihre Rollen aus. Und wir träumen davon, dass es so würde, wie es Maria besingt. Die Kommandozentralen der Vernichtung brechen zusammen. Ach, unglaublich. Das kann man nur glauben und singen, wenn man gegen die Wirklichkeit ansingt und anbietet. Selig sind die, die nicht sehen und glauben an das, was wir nicht sehen und nicht erleben, noch nicht erleben. In seiner Magnificat-Auslegung steigt er seinem Kurfürsten Friedrich den Weisen ins Stammbuch. Dieser Lobgesang soll den Glauben stärken, die Geringen trösten und die hohen Menschen schrecken. Den Glauben stärken. Ja, auch unsere Baptistenschwestern und Brüdern in der Ukraine, ein riesiger Baptistenbund, sie leiden und auch unter den Tausenden und Hunderttausenden, die ums Leben kommen, in und um, gibt es auch sie. Den Glauben stärken, dass es ein verborgenes Wirken Gottes gibt in dieser Welt, von dem wir nicht spüren. Da steht in der Zeitung nichts von drin. Gottes Barmherzigkeit unterwandert unsere Grausamkeiten, die stille Revolution in dieser Menschheitsgeschichte. Angefangen hat's mit einem alten Ehepaar schon vor Urzeiten. Da war die Frau auch viel zu alt, um noch einen Sohn zu bekommen, Abraham, Sarah. Und dann ist da der alte Priester, der Zacharias mit seiner Frau, du wirst einen Sohn bekommen. Und dann dieses junge Mädchen. Und dann das Nomadenvolk, das durch die Weltgeschichte wandert, umherirrend. Und schon der Gründervater Abraham sagte, ja, ich bin ein umherirrender Aramäer, heimatlos. Die Geschichte von Gottes Barmherzigkeit. Kaum zu glauben, aber zu glauben. Ab und zu blitzt einmal etwas davon auf, dass Gerechtigkeit eintritt. Wiedergutmachung. Heile Welt, Friede, wie wir ihn uns vorstellen. Aber in biblischer, in neutestamentlicher, in unserer Zeit es wird eben paradox regiert. Paradox. Was verachtet ist vor der Welt, hat Gott erwählt, schreibt Paulus an die Korinther. Oder Paul Gerhard, der textet, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Es wird regiert, sagt Karl Barth am Vorabend seines Todes vor über 50 Jahren. Es wird regiert hier auf Erden, nur nicht in Moskau, Washington oder Peking. Das waren schon damals die Machtzentralen. Sondern ganz oben, vom Himmel her. Darum sollten wir in den dunkelsten Augenblicken zuversichtlich bleiben, die Hoffnung nicht sinken lassen für die Menschen und für die Völkerwelt. Ach, das klingt für mich, nicht über die Dunkelheit jammern, sondern ein Licht anzünden, das Licht der Hoffnung. Den Glauben stärken und die Geringen trösten. Ja, was da im Hinterhof Israels geschieht, ist von Weltbedeutung. Gott tut seine großen Dinge an den ganz Kleinen. Dürftige, ärmliche Verhältnisse. Bei der Geburt Jesu waren es die Hirten, die wirklich ärmlich außen vor. Und dann Jesus wird geboren in eine umhergehetzte Familie. Auf. Die Eltern zunächst auf nach Bethlehem und von da weg nach Afrika und wieder zurück. Ein wirres Zickzack. Aber Gott geht seinen Weg und betreibt seinen Plan. Aber was wir lernen müssen, er liebt nicht unseren Glanz, sondern unsere Armut, nicht unsere Sehnsucht, sondern unsere Erfolge. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Und die hohen Menschen schrecken, die Mächtigen. Ja, das ist eine Zumutung für Friedrich den Weisen, der es ja gut mit Luther meinte, aber er soll sich nicht täuschen. Gott setzt den Erbarmungslosen, die ihre Macht zu meinen haben, ein Ende und tritt dem Missbrauch der Macht entgegen. Er erhebt die Niedrigen. Was für ein Lied. Selbst wenn wir es nicht so singen könnten und gleich werden wir es versuchen zu singen in einer neueren Fassung, wirklich im übertragenen Text. Da singt die Mutter, die den zur Welt bringen wird, der die Hungrigen speist, die Kranken heilt und die Geschändeten ehrt und der das Recht an den Tag bringt. Wir beten an die Macht der Liebe. Es sollte nicht solo diese eine Frau sein. Und da hat Johann Eckart mal recht. Lasst uns auch aufs Gebirge gehen und es auch ihr gleich tun. Und dann haben wir hier keine Berge, aber wie schon in der Anmoderation gehört, viele Begegnungsmöglichkeiten, um gegen den Trend Hoffnung zu glauben. Und Gott mehr zuzutrauen als der Wirklichkeit, die wir vor Augen haben. Wie er geredet hat unseren Vätern. Abraham und seinem Samen damals schon. So auch ewiglich. So endet das Lied der Maria. Und da gehören wir mit dazu. Die Ewigkeit ist noch nicht eingetreten. Aber wir sind im Gefolge dieser Glaubenden und dieser Stillen im Lande um das Geburtsgeschehen Jesu, auf die man nicht hörte, verachtet, aber Gott schreibt mit denen Geschichte und also auch mit uns. Amen.